Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts.
So, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts. Ich mache die Moderation, nicht wundern. Ich bin heute natürlich nicht alleine da, ist ja klar. Der gute Fabi Serra ist mit dabei, moin.
Hello, hello, hello.
Und nach einem, ja, wie soll ich sagen, sehr turbulenten und emotionalen Wochenende melden wir uns dann mal, gucken uns so ein bisschen das Spiel an, reden ein bisschen drüber, was war gut, was war schlecht. Die Aussichten auf aufs nächste Wochenende natürlich. Und ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht über die Themen so an sich geredet. Aber ich denke mal, wir werden auch über unseren Ex-Sportdirektor noch zumindest das ein oder andere Wort verlieren. Ja, Fabi, kannst du ja erstmal sagen, wo hast du denn das Spiel geguckt?
Ja, erstmal grüße ich Alex. Ich habe das Spiel, das ganze Wochenende hat sich mal wieder ums Spiel gedreht. Ich bin morgens in der verbotenen Stadt frühstücken gewesen. So, bin dann nach Herten zum guten Hannes gefahren. Den kennen die meisten, die den Podcast hören, ja auch läufig über Twitter. Und dann sind wir zusammen zum Stadion gefahren. Ich habe eigentlich nur ein Heimspiel verpasst jetzt in der Rückrunde, also das gegen Wolfsburg. Gegen Köln war ich noch da, aber es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Ne? Also wenn du da drei Spiele am Stück wieder vorm Fernseher gucken musst, dann fühlt sich das schon wieder wie eine halbe Ewigkeit an. Aber ja, ich hatte sehr, sehr, sehr viel Bock aufs Spiel. Und es hat sich schon so eine kleine, ja, die letzten Tage davor, so eine kleine Endspielstimmung auch aufbereitet, dass man auch mit einem anderen Gefühl hingefahren ist als zu den anderen Partien. Ne? Ein bisschen mehr Kribbeln im Bauch, so du wusstest, okay, wenn du das heute, ja, was heißt nicht hergibst, wenn du das heute nicht gewinnst, faktisch, dann wird es halt extrem schwer. Und das sind aber genau die Spiele, wofür man ja froh ist, Tickets zu haben, ne, und ins Stadion gehen zu können. Weil eins ist klar, die Stimmung ist dann noch mal geiler, als sie so ohnehin schon ist. Ne? Deswegen, ich habe es im Stadion geguckt und ich bereue es auch nicht, auch wenn ich am nächsten Tag echt wirklich kein Wort rausbekommen habe. Also ich war komplett im Arsch den Sonntag. So viel kann ich sagen, aber das ist ja auch ein gutes Zeichen dafür, dass der Tag davor ja prinzipiell gut geendet ist, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Wir haben wieder, also Bennett, der auch öfter hier sogar als Host aktiv ist, der war ja leider krank, der konnte nicht zum Spiel, deswegen haben wir uns zusammengesetzt und haben das im Watchalong wieder geguckt mit Benny zusammen. Die Highlights sind schon online auf YouTube, könnt ihr gerne abchecken, wenn ihr wollt. War ziemlich, ziemlich witzig, ziemlich intensiv und vor allem auch sehr, sehr emotional. Ja, und wie du es gesagt hast, gerade durch diese Endspielstimmung, also war auch die Stimmung in meinem Chat oder generell auch auf Twitter, war natürlich schon so von wegen, boah, all or nothing, wir müssen heute gewinnen, ansonsten ist der Abstieg schon besiegelt. Und ich würde mal sagen, dass die Mannschaft zumindest in der ersten Halbzeit dann auch genau so gespielt hat, als dass sie genau wusste, okay, heute do or die, all or nothing. Die erste Halbzeit war richtig, richtig gut. Also, ich weiß ja nicht, ihr aus dem Stadion, ihr habt das wahrscheinlich auch so wahrgenommen mit dem Momentum und der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Schalke hat verdient 2-0 geführt und ein Tor mehr wäre auch nicht unbedingt unverdient gewesen.
Ja, wir haben ja gerade vor der Aufnahme schon ein bisschen geredet, schon vorm Anpfiff, ne? Also gab es nochmal eine Ansage vom Capo, ne? Heute geht's um alles, jeder gibt 110%, und da gab es diesen Wechselgesang so mit der Südkurve, Schalke 04, schon bevor die Spieler reinkamen, über mehrere Minuten, ne? Und das hat schon so eine Gänsehaut erzeugt, so du wusstest, boah, heute geht's richtig um was, ne? Und anders als in vielen Entscheiderpartien in der Vergangenheit, wo man bei Schalke immer dachte, da ist Bottle-Potenzial so, also meistens, in der größeren Vergangenheit sind wir immer schlecht in solche Spiele gekommen, wenn ich mich so erinnern kann. Also nehmen wir den Aufstieg mal mit, ne, gegen Pauli auch. Also wir hatten prinzipiell eine gute erste Hälfte, aber ne, sind trotzdem 2-0 hinten gelegen. Aber die Mannschaft war sofort da, ne? Also Stuttgart hat sich natürlich auch blöd angestellt, das gehört so weit dazu. Aber das kommt eben auch dadurch zustande, dass wir so präsent aggressiv aufgetreten sind, mit den Fans im Rücken. Mannschaft wirkte komplett, ja, wie in den Spielen zuvor auch schon angeheizt, ne, klar. Also ich kann der Mannschaft jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie präsenter oder aggressiver war als in den 4 Spielen zuvor. Und das wäre Quatsch. Aber was man jetzt endlich mal geschafft hat, ist, sich zu belohnen und auch mit richtig schönen, wenn wir jetzt mal auf die beiden Tore zu sprechen kommen, richtig schön rausgespielten Tore. Also es waren beides keine Zufallprodukte, im Gegenteil. Wenn wir mal beim 1-0 anfangen, ne? Also das Tor entsteht eigentlich auf einer Seite, wo ich gedacht habe, vor dem Spiel, da sind wir am schwächsten aufgestellt, mit Henning auf links, dadurch, dass Uron und Aujan ausgefallen sind. Aber macht da richtig gut Druck auf der linken Seite, kann sich gut behaupten, kann ihn da auch weiterleiten auf Frey, der ja eigentlich auch eher der Finisher ist als jetzt der Vorlagengeber. Aber er tankt sich auch extrem gut durch auf der linken Seite und bringt eine perfekte Flanke auf den Dominik Drexler, der auch einen perfekten Laufweg hat. Also das 1-0 habe ich auch schon im Stadion so gesehen und auch so komplett ohne Worte gesagt, das war ein perfekt rausgespieltes Tor. Und damit habe ich jetzt gerade in den ersten 10 Minuten, ne, war ja auch prinzipiell ein frühes Tor, so gar nicht gerechnet.
Nee, da hast du schon recht. Und vor allem, ich habe dazu ja auch einen Tweet gemacht. Wenn man das Ganze aus der analytischen Sichtweise wieder sieht, dann ist das genau das, was so Thomas Reis ausmacht. Also wir haben, das war jetzt beim ersten Tor und auch beim zweiten Tor der Fall, hast du vorne den Zielspieler, der aber nicht nur vorne rumrennt und die Bälle werden nur blind nach vorne gepült, sondern der Zielspieler bewegt sich auch mal nach links oder nach rechts außen. Und du hast es halt beim ersten Tor, da ist frei rechts außen. Beziehungsweise, wenn man von Fährmann, also wenn man von unserer Aufstellung guckt, ist er links außen. Beim zweiten Tor ist er rechts außen. Da wird dann der Ball im Optimalfall festgemacht. Gut, wir hatten dann Glück, dass beim ersten Tor der Ball auf Matriciani kam. Dadurch konnte Frey dann den Laufweg machen. Und was dann immer wichtig ist, ist, dass dann der Flügelspieler, in dem Fall hatten wir ja Drexler und Bülter, dass die dann, wenn Frey über den Flügel geht, weil er den Ball behauptet hat oder selber die Flanke sucht, dass dann die Flügelspieler die Position im Strafraum besetzen. Und das hatten wir beim 1-0 mit Drexler und beim 2-0 mit Bülter. Das ist genau das, so möchte Thomas Reis spielen. Ich erinnere mich auch an eine Riesenchance von Bülter in Gladbach, wo auch über den Flügel, über rechts, der Ball auf Bülter kam. Da hat er den aber noch nicht gemacht. Ja, und hier ist einfach mal genau das passiert, so wie Reis sich das vorstellt. Oftmals kippt dann auch noch ein Achter. Also wir haben ja Kral und Salazar, die beide ihren Offensivbeitrag haben. Die kippen auch meistens noch über den Flügel ab. Das hast du gegen Mainz gehabt, dass da Alex Kral den Pass auf Terodde über außen gespielt hat. Und das hast du jetzt auch bei Salazar gesehen, dass du einfach dort an den Zehner bzw. die beiden Achter, je nachdem wie wir auflaufen, dass die da entweder in die Zwischenräume gehen oder dann halt über die Außen gehen. Und ja, so machen wir beide Tore, taktisch einfach mit seiner Handschrift oder taktisch mit der Handschrift von Thomas Reis erkennbar. Ja, kann man so sagen. Und ja, so haben wir dann uns eine sehr verdiente Führung. Wir sind ja erstmal eigentlich noch beim ersten Tor. Haben wir uns eigentlich eine sehr verdiente Führung rausgespielt. Worauf ich hier nochmal kurz was sagen will, ist ne, Chapeau Domme Drexler. Weil den Laufweg, den man macht, wenn man sich das Tor nochmal vor Augen führt, das hat man, glaube ich, ist der Hintertorkamera ganz gut gesehen. Domme Drexler läuft die ganze Zeit eigentlich fast nur geradeaus, eher so nach Richtung außen und zieht dann kurz bevor Frey die Flanke schlägt, zieht er in die Mitte auf den kurzen Pfosten. Das ist unfassbar schwer zu verteidigen für Sosa. Hat er auch nicht geschafft in dem Moment. Und dann hast du halt einfach den freien Kopfball. Das war ein extrem, extrem guter und sehr underrateder Laufweg, den Domme Drexler gemacht hat. Generell Drexler ein sehr unterbewerteter Spieler bei uns. Aber ja, ein sehr, sehr schön herausgespieltes, wie du schon gesagt hast, unverdientes 1-0 zu dem Zeitpunkt.
Ich fand vor allem, ne, du hast jetzt schon gesagt, Drexler underrated und so, gerade nochmal unter Reis jetzt nochmal. Die beiden Torschütze, die erzählen ja auch ihre eigene Geschichte so ein bisschen. Ne? Also gerade Drexler und Bülter, würde ich behaupten, sind, ich gehe jetzt kurz im Kopf die Startelf durch, eigentlich schon, vielleicht mit Yoshida noch, obwohl der eigentlich ja komplett gesetzt ist, somit die diskutabelsten Positionen in der Startelf bei uns so, die auch öfters diskutiert werden unter den Aufstellungspausen, aber dass genau die beiden dann die Hütten machen und dann auch noch so gut rausgespielte Hütten, das spricht dann noch so eine eigene Sprache und ja, schreibt so die eigene Geschichte. Ich habe mir gerade noch mal ohne Ton nebenbei deine Watch-Along-Highlights reingezogen und deine Reaktion aufs Bülter-Tor. Ich glaube, die spiegelt das ganz gut wider. Ich weiß nämlich im Stadion, weiß ich noch. Ich habe das sofort gesehen, auch wenn es auf die Südkurve ging, das Tor, dass das mit der Hacke gemacht hat. Ich habe dann direkt gebrüllt, wie gegen Sandhausen so. Und klar habe ich den Treffer gefeiert, so, aber ich war so, keine Ahnung, ich war so richtig entspannt. So dachte ich mir, boah, geil, endlich hat er es wieder gemacht, so, weil das halt wirklich ähnlich war wie der Treffer beim 5-2 gegen Sandhausen im Zweitliga-Jahr. Ist aber so, auch, also hört sich jetzt blöd an, aber ist irgendwo so ein typisches Bülter-Tor, ne? Also wenn er dann einen macht von den 10.000 Aktionen, dann muss er auch so einen machen, weißt du, wie ich meine, um nochmal so ein richtiges Statement zu setzen. Aber das sind, glaube ich, dann halt auch diese Treffer, allein sich das zu trauen. Ne? Also auch ein Bülter hat ja jetzt echt eine Durchstrecke hinter sich, wie alle unsere Stürmer. Wenn du wieder anfängst, dich sowas zu trauen und solche, er hat es ja selber als Instinktschuss bezeichnet, wenn du diesen Instinkt eben wiederfindest, dann machst du auch die Buden und dann holst du dir dein Selbstvertrauen auch zurück. Und gerade sich das zu trauen, zeigt ja auch, dass die Jungs das Selbstvertrauen wieder haben. Und wenn es dann noch klappt, so, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg und hast dich auch dahingehend echt belohnt. Und das ist ein extrem positives Zeichen, finde ich, weil wenn du weißt, deine Stürmer trauen sich wieder was Verrücktes auch, dann weißt du, dass deine Stürmer voller Selbstvertrauen sind und du jetzt in den nächsten Spielen auf jeden Fall auf vernünftig motivierte Stürmer und kaltschnäuzige Stürmer auch aufbauen kannst. Auch Frei mit der Vorlage. Ne? Also hat jetzt nicht selber eingenetzt, aber Vorlage von Frei ist auch komplett unterm Radar, finde ich, in der Nachbetrachtung des Spiels, weil dafür, dass er gar nicht auf dieser linken Seite unterwegs ist, traditionell, macht er es extrem gut, genau wie Rodri beim 2-0, ne? Also setzt sich da gegen Sosa brutal durch, wobei ich da auch sagen muss, okay, im besten Falle, im Nachhinein weiß man es immer besser, zieht Sosa da das taktische Foul so, muss er vielleicht sogar, aber ja, das zwei Tore, die voller Durchsetzungskraft sind und ihre eigene Geschichte erzählen über die Vorlagengeber zum Torschützen, zu der Art und Weise, wie die Tore erzielt wurden. Also zur Halbzeit dachte ich, wir haben es jetzt komplett gedreht. Also zur Halbzeit dachte ich, wir packen easy gerade Klassen ein, sagen wir es mal so. Also so war das momentane Gefühl.
Ja, ist ja typisch Schalke, ne? Direkt immer, das war bei Bennett auch, nachdem das 2-0 gefallen ist, kam dann die Aussage jetzt aufs Dritte. Nachdem wir, glaube ich, über einen Monat kein Tor geschossen haben. Typisch Schalke, dass man dann direkt sagt, wir gehen aufs Dritte. Aber ja, du hast gesagt, also wenn man mal auch drauf guckt, die ganze Offensive hat gescored. Ne, wir haben die Zentrale mit Salazar und Frei, die eine Vorlage gemacht haben. Und wir haben, wie gesagt, die beiden Flügelspieler, die getroffen haben. Ja, also die erste Halbzeit war wirklich, bis auf einige individuelle Aussetzer, ich erinnere mich da an Jens, seinen ersten Fehler im Spielaufbau, wo wir dann auch wofür ich eigentlich nur rüberlegen muss und dann steht es 1-1, da haben wir halt auch Glück gehabt. Aber bis auf individuelle Fehler haben wir in der ersten Halbzeit nichts anbrennen lassen, hatten selber Chancen. Salazar einmal den Volley auf Bredlo. Dann das Ding von Frei, wo er den, also zum Anfang, wo er den eigentlich annehmen muss, macht er nicht. Und dann nach Flanke von Bülter, wo der Verteidiger zwischengerätscht, plus auch noch Tom Kraus mit der Chance. Also deswegen habe ich ja gesagt, wenn es zur Halbzeit 3-0 steht, dann ist das nicht nur ein furioser Auftritt, sondern auch verdient in der Höhe. Aber ja, es ging nur in Anführungszeichen 2-0 in die Halbzeit. Und ja, das Ergebnis war sogar fast ein bisschen zu niedrig, denn nachdem wir rausgekommen sind, gab es, glaube ich, de facto eine Chance noch für uns. Und zwar der Kopfball von Jens. Und ansonsten hat Stuttgart nicht nur das Heft in die Hand genommen, sondern sie haben auch unfassbar viel Druck gemacht.
Ja, komplett. Also man kann auch den Freistoß von Rodri nehmen in der, ich weiß nicht mehr, 70. Ja. oder so. Mhm. Der war noch ganz gut, aber also aus dem Spiel heraus, ich glaube, der Kopfball von Jens war eben auch eine Ecke, kam da nicht mehr viel, um nicht zu sagen, gar nichts. Da fehlt mir so ein bisschen das taktische Know-how. Ich habe ja auch keine Analysen oder sonst was reingezogen, was Stuttgart da geändert hat zur Halbzeit, aber irgendwie haben wir es dann gar nicht mehr geschafft, den Zugriff irgendwie zu kriegen aufs Spiel, sondern es hat nur noch Stuttgart gespielt. Ganz viel ging auch über Sosa dann. Also der war dann wirklich ja, der Mann der zweiten Halbzeit, würde ich mal so sagen. Also über ihm lief extrem viel dann bei Stuttgart. Aber ich muss dann auch wieder sagen, diese ganz entscheidenden Chancen, die haben wir dann wieder auch nicht zugelassen. Also das Tor so ist Brauchen wir ja nicht drüber reden, das ist ein klarer Torwartfehler, so darf gerade nicht passieren, so,
Ja.
aber dafür hält er in der nächsten Situation dann überragend. Beim Kopfball von Endo war es, glaube ich.
Ja.
Den Abpraller muss Silas dann natürlich machen, ist klar. Aber sonst, die restlichen Chancen von Stuttgart, das waren alles größtenteils verzweifelte Abschlüsse außerhalb des 16ers, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und zwei, drei Kopfbälle, die aber allesamt nicht gefährlich kamen, außer eben wie der gerade von Endo, die Ralle dann eigentlich sogar ja, safe in der Hand halten konnte. Deswegen, im Nachhinein bewerte ich die zweite Halbzeit gar nicht mal, also ich muss ja gucken, wie ich mich ausdrücke, nicht mal so negativ in dem Sinne, dass wir es halt endlich geschafft haben, eine Führung übers Spiel zu bringen. Überhaupt mal in Führung zu gehen, ist ja der erste Schritt gewesen, aber auch wenn wir die Nuller-Serie defensiv jetzt verloren haben, ist es trotzdem für mich gar nicht so das negative Zeichen, weil ganz ehrlich, das Tor, was wir gekriegt haben, so, das geht auf Ralles Kappe, das weiß er auch, da hat die Abwehr jetzt sich nicht viel zu Schulden kommen lassen. Kann man diskutieren, ob man da das Sosa zu Schuss kommen lassen muss, aber weiß ich nicht. Also außerhalb des 16ers, das ging schon klar, da muss man der Abwehr jetzt auch nicht großartig Vorwürfe machen, sondern allein mit dem Keeper. Aber unsere Abwehr hält halt immer noch bombendicht, denn wie gesagt, alle gefährlichen Abschlüsse von Stuttgart oder generell die meisten Abschlüsse, die kamen halt außerhalb des 16ers und kamen jetzt nicht wirklich, wir kamen nicht so krass im Bedrängnis, dass es jetzt jede Minute hätte klingeln können, sondern Stuttgart war am Drücker, Stuttgart hat Chancen über Plus gehabt in der zweiten Halbzeit, aber nicht diese hundertprozentigen, dass sie jetzt, weiß ich nicht, auf jeden Fall das Spiel noch 3-2 gewonnen hätten. So im schlimmsten Falle geht das Spiel 2-2 aus, so, dann darf man sich auch nicht beschweren, das nicht. Aber am Ende des Tages war Schalke dann einfach effizienter und wollte es einfach das kleines bisschen mehr, auch eben in der Verteidigung. Das war, finde ich, der Unterschied. Also offensiv wollte es Schalke in der ersten und Stuttgart in der zweiten. Aber defensiv hat Schalke in der zweiten dann einfach es auch mehr gewollt als Stuttgart in der ersten. So, deswegen geht für mich das 2-1 da auch aus neutraler Sicht halbwegs in Ordnung. Aber aus Schalke Sicht natürlich extrem, extremer Stein, der da vom Herzen fällt. Also wie gesagt, über die zweite Halbzeit kann man sich aufregen. Fand ich auch gut, dass Reis das nachher auch klar benannt hat. Also hat er ja wirklich ja, keinen Schwachsinn erzählt, so, sondern sagt, ey, die zweite Halbzeit, die war echt, die war gar nichts so. Aber für den Moment ist das halt auch einfach mal egal und darf es auch mal egal sein.
Ja, definitiv. Also ich meine, hat er natürlich dann auch nicht gerade damit reingespielt, dass wir Stuttgart den Ball überlassen haben in der zweiten Halbzeit. Also im Endeffekt steht da 66% Ballbesitz aus Stuttgarter Seite. Und du hast schon recht, so diese klaren Chancen gab es nicht. Ich erinnere mich noch an den Abschluss von Mavropanos, der wirklich ganz knapp am Lattenkreuz vorbeiging. Aber ansonsten war das alles jetzt nichts, wo du sagst, okay, die müssen rein oder der kann mal einer reinfallen, gerade auch Stuttgart ist ja eine sehr standardstarke Mannschaft, auch zu den letzten Minuten hin. Also ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die ich mir jetzt einfallen würde, die so oft per Standard in den letzten Minuten getroffen hat. Da hattest du natürlich immer die Angst bei Stuttgart, aber im Endeffekt haben wir das auch alles grundsolide wegverteidigt. Und deine These mit den verzweifelten Schüssen, die kann man auch ein bisschen stützen, weil Stuttgart, also beide Vereine haben 9 Schüsse in der Box gehabt, also im Strafraum. Nur hat Stuttgart 8 Schüsse außerhalb und wir haben nur 3 gehabt. Das heißt, also Stuttgart hat 5-mal mehr versucht, außerhalb des 16ers abzuziehen. Und da waren ja dann auch Sachen von Mavropanos und Co. dabei, die einfach schon 2, 3, 4 Meter neben das Tor gegangen sind. Und deswegen, ja, im Endeffekt zählen nur die Punkte. Und auch nach dieser schlechten Halbzeit haben wir einen XG von 1,58 zu 1,20. Wenn man also aufrundet, stehen wir bei 2,0, Stuttgart bei 1,0, macht ein 2-1, Spiel ist 2-1 ausgegangen. Also können wir uns nicht beschweren oder können sich die Stuttgarter nicht beschweren, weil am Endeffekt hat man das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, weil man da einfach, ich weiß nicht, was der Matchplan war, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber ja, die Offensive war nicht da und die Defensive war gerade über die Flügel anfällig und gegen uns war es nur ein 2-0, gegen andere Vereine hätte der VfB aber an dem Tag wahrscheinlich eine 3-0-Packung zur Halbzeit bekommen. Aber ja, es ist erstmal wichtig, dass wir die Punkte überhaupt eingefahren haben, denn wir können erstmal da auch kurz dann den flüssigen Übergang zur Tabelle machen. Die Stuttgarter sind immer noch auf Platz 15, also sind nicht runtergerutscht, beziehungsweise doch sind durch die Hertha runtergerutscht, aber immer noch auf Platz 15 überm Strich. Nur hat sich was geändert. Der glorreiche FC Schalke 04 steht jetzt bei 16 Punkten. Ja, das heißt, wir haben einfach mal, wir haben jetzt, wie viel hatten wir zum nach dem Leipzig-Spiel 9er. Das heißt, wir haben jetzt 7 Punkte gut gemacht. Also muss man auch einfach mal sagen, die Rückrunde ist momentan wirklich, also bis auf Dortmund und Schalke gibt es kein Team, was ungeschlagen in der Rückrunde ist. Ja, sind wir 3 Punkte hinter dem VfL Bochum, 3 Punkte hinter Hoffenheim und 3 Punkte hinter Stuttgart. Und wie eben schon gesagt, Stuttgart auf Platz 15 aktuell gerettet. Und wir haben 4 Punkte auf die Hertha. Das Problem ist, bei unserer Tordifferenz, die ist bis auf im Vergleich mit Bochum so brachial schlecht, dass wir immer schon 1 Punkt mehr holen müssen. Das heißt, wir haben aktuell eigentlich 4 Punkte auf Hoffenheim und Stuttgart und 5 auf die Hertha, wenn man das so bewerten möchte. Und da passt natürlich auch ziemlich gut, dass wir mit unserem Momentum, 5 ungeschlagene Spiele in Folge, ein Gegentor nur, dass wir jetzt gegen den 17. nächste Woche gegen den VfL Bochum spielen. Die natürlich auch, bevor du darauf antwortest, Fabi, die ja auch aktuellen Formtief haben aus den letzten 5 Spielen. 1 gewonnen und ich glaube 8 oder 9 Gegentore und 4 verloren. Also da trifft Form hoch gegen Form tief, 18. gegen 17. aufeinander.
Ja, nicht nur das, vor allem hast du als Schalke jetzt auch noch diese mega, also durch diesen Sieg gegen Stuttgart, muss man sagen, natürlich, aber du hast jetzt diese mega Motivation mit einem Sieg in Bochum, dem VfL, wie du gerade sagtest, durch das bessere Torverhältnis, die einzige Mannschaft mit einem noch schlechteren als wir, eben zu überholen, weil wir dann halt Punktgleichheit hätten und dann auf 17 springen würden und die Bochum auf 18. Und wenn du auf den Rest des Spieltags guckst, ist es jetzt auch nicht unrealistisch. Guck mal, Hoffenheim spielt auswärts in Mainz, die sind gut drauf. Hertha spielt auswärts in Leverkusen, ist auch keine einfache Aufgabe. Und die Stuttgarter bekommen die Bayern zu Gast.
Sosa gesperrt.
Also, Sosa gesperrt. Lucia bei Bochum gesperrt. Wenn alles halbwegs normal läuft, dann sitzen da 3 Mannschaften mit 19 Punkten und die Hertha mit 20 da, von 14 bis 18.
Schalke 4 sogar. Hoch. 4 sogar, na. Wir haben Stuttgart, Hoffenheim, Bochum, Schalke dann mit 19. Das wären 4 Vereine mit 19 und die Hertha mit 20.
Genau, absolut richtig. Und von all diesen Mannschaften, wie gesagt, rein hypothetisch, nehmen wir an, Schalke gewinnt gegen Bochum. Ne? Das ist jetzt natürlich die Devise. In dem Case hätten von den 5 Mannschaften Schalke das beste Momentum. Da würde ich mich festlegen.
Haben wir jetzt schon. Haben wir jetzt schon.
So, Hertha kann man natürlich drüber diskutieren. Ne? Ich würde es auch nicht ausschließen, dass die gegen Leverkusen vielleicht sich einen Punkt ergaunern, aber nehmen wir mal Stuttgart, Hoffenheim und Bochum, insbesondere Stuttgart und Bochum, weil Hoffenheim ist die individuelle Qualität am Ende halt auch einfach viel, viel besser als bei den anderen genannten Teams. Mhm. Aber Stuttgart und Bochum machen wirklich in den letzten Spielen halt gar keinen guten Eindruck. Stuttgart hat zwar 3-0 gegen Köln gewonnen, aber wie ist das zu bewerten? Köln ist auch in einer Formkrise aktuell. Doch dazu war das Karnevalsspiel, was in meiner jüngsten Vergangenheit Köln immer verloren hat in der Historie. Also keine Ahnung, was die sich da hinter die Binde kippen, ob die Karneval da genauso mit feiern, die Spieler. Also Köln ist auch auf dem absteigenden Ast aktuell und Bochum, wie du schon sagtest, auch in einer kompletten Formkrise und bei Stuttgart, wir haben es nach dem Spiel im Stadion erlebt, die wurden richtig ausgepfiffen von den eigenen Fans, die waren richtig sauer, logischerweise. Mhm. Da gibt es einen riesigen internen Diskussionsherd um die Besetzung rund um Werle, rund um Khedira, Gentner, Wohlgemut, also da wird alles in Frage gestellt aktuell, auch Labbadia ist da nicht so hoch angesehen, wie man das von außen vielleicht denkt. Also da kocht es extrem, auch Aufstellungsfehler. Ne? Also ich glaube, Anton wird da von Labbadia immer als Rechtsverteidiger eingesetzt. Das finden die Fans gar nicht lustig.
Na, du hast es gegen uns gesehen, bei Mainz 0, den Fehler. Wenn Anton hochgeschoben hat, war er dahinter halt Platz, weil er halt auch einfach nicht schnell ist. Und dann konnte selbst den Michi Frey, der nun wirklich kein begnadeter Sprinter ist, da hat Anton ja keinen Zentimeter aufgeholt gegen den. So ist ja das 1-0 entstanden. Also totale Mismatch auf der Position. Keine Ahnung.
So, und Bochum, wie gesagt, das nächste Spiel ist schon fast entscheidend. Aber lass Bochum mal mit einem Thomas Reis als Schalke-Trainer zu Hause gegen Schalke verlieren. Dann sieht es da halt auch noch schlechter aus, als es aktuell eh schon aussieht. So, und dann haben wir eine Situation, Alex, wo wir das Derby haben, wo viele dann sagen würden, okay, Dortmund ist besser. Aber Derby ist immer ein 50-50-Spiel in der Regel.
Eigene Gesetze, ja.
So, und dann wollen wir mal gucken, wie der Rest der Saison verläuft. Also ich bin ehrlich, wir hatten es mal in einem Stream von dir, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Watchalong das war, aber das ging jetzt so schnell, dass man in der Rückrunde noch dachte, boah, wir sind so weit entfernt und nach den Unentschieden, Mann, das reicht nicht, wir hätten 1 gewinnen müssen und so. Du bist jetzt wirklich, mit dem nächsten Spiel hast du den Schlüssel, also du bist jetzt eigentlich auch schon wieder voll drin, aber wenn du jetzt gegen Bochum gewinnst, dann bist du von all diesen fünf Mannschaften, vielleicht mit Hertha auf Augenhöhe, kommt drauf an, was sie gegen Leverkusen dann eventuell holen, aber dann wärst du da mit der besten Ausgangslage eigentlich. Du hast ein geschlossenes Publikum, du hast eine geschlossene Fangemeinschaft, die komplett hinter der Mannschaft steht. Das hat man gegen Stuttgart und gegen die vier Vereine vorher komplett gesehen, mit dem Auftritt beim Training nach der Leipzig-Klatsche vor dem Köln-Spiel. Du hast eine Mannschaft, die alles reinwirft. Du hast einen Trainer, mit dem sich die Fans und die Mannschaft identifizieren können, der alle mitnimmt aktuell. Der gesamte Verein ist auf einer jetzt erst recht wir gegen alle Welle. So, und wenn ich mir da andere Vereine angucke, Hertha, da wird es nie ruhig. So, die müssen eine Klatsche kassieren, dann war es das auch schon wieder. Also, da würde ich den Sieg gegen Augsburg jetzt auch nicht überbewerten. Stuttgart haben wir gerade schon drüber gesprochen, wird über alles diskutiert, ist, würde ich behaupten, von all den Vereinen mit die toxischste Stimmung. Aber auch nur aus dem Grund, weil Hoffenheim einfach medial zu uninteressant ist, sonst wird es da natürlich auch komplett krachen. Aber auch da ist Trainereffekt ja de facto nicht zu sehen. Also, Matarazzo holt aus der Mannschaft noch nichts raus. Haben sich gegen Bo Dortmund jetzt nicht so schlecht geschlagen, aber verlieren das Spiel am Ende halt auch. Wo man bei uns sagen konnte, okay, wir haben uns die letzten vier Spiele auch nicht schlecht geschlagen, aber haben das immerhin nicht verloren, sondern den Punkt immer mitgenommen. Und eben die Bochumer, ne, die jetzt vor einem ganz entscheidenden Spiel stehen, wie eben auch wir, wo sich auch die mediale Berichterstattung eben auch darauf fokussieren wird, weil Leitsch hatte prinzipiell eine okay Spiele seit dem Trainerwechsel, ne? Also hat Bochum, würde ich behaupten, da gehalten, wo es hingehört, weil für Bochum, sind wir mal ehrlich, ist eigentlich auch nur Platz 16, vielleicht höchstens 15 das Maximalziel. Für mehr geht es ja für Bochum auch nicht. Und da hält er sie ungefähr drin. Aber ne, lass Schalke jetzt vorbeiziehen und auch da werden die Wolken dunkler werden. Und dann ist der Abstiegskampf extrem spannend und für Schalke ist auf jeden Fall mit diesem Sieg gegen Stuttgart, der war halt wirklich überlebenswichtig, jetzt alles greifbar und zum Glück auch in eigener Hand. Ne? Also wir spielen auch noch gegen Hoffenheim, wir spielen gegen Hertha, wir spielen gegen Augsburg, wir spielen gegen Leverkusen, Gladbach haben wir schon gespielt, Entschuldigung.
Augsburg haben wir
Aber auf
noch.
jeden Fall, genau, auf jeden Fall
Augsburg, Bremen, Mainz, alles.
alle direkten Duelle stehen uns noch gegenüber. So, das erste gegen Stuttgart haben wir jetzt gewonnen und all die anderen gegen, zumindest mal gegen Bochum und Hertha, weil Hoffenheim gehe ich davon aus, die werden sich noch irgendwie da mit 2, 3 Punkten Unterschied rausmausern. Vielleicht da einen Punkt mitnehmen. Ich glaube, wir spielen auch auswärts. Das musst du jetzt halt, das sind die Spiele, die du gewinnen musst. Und zumindest mal Hertha haben wir noch zu Hause und Stuttgart eben auch zu Hause gehabt. Nur
Wir
dieses
haben.
Auswärtsspiel in Bochum, das ist jetzt natürlich am besten das Spiel, wo du deine Misere, ich weiß nicht mehr, wie viele Spiele es jetzt sind, Alter, wo du jetzt auch mal auswärts endlich den Dreier holen musst.
Ja, genau. Du hast es ja angesprochen, erstmal mit der Form. Ich glaube, wir sind die acht formstärkste Mannschaft in der Liga. Acht oder sieben, acht, neun, irgendwo so da. Und wenn ich
Neun
jetzt
ist es,
mal,
glaube ich, wenn ich
genau,
die Rückrundentabelle im Kopf habe.
wenn ich jetzt mal nämlich gucke, die letzten fünf Spiele, da hast du bei Bochum einen Sieg, du hast bei Stuttgart einen Sieg, du hast bei Hoffenheim nur verloren. Und die Hertha hat jetzt mal zwei Siege geholt aus den letzten fünf Spielen. So, Augsburg auch zwei Siege. Also wir sind von der Form her zum Beispiel auch weit über Leverkusen, die 4 Punkte geholt haben. Also da ist einfach eine Formkurve da. Und man darf es ja auch nicht unterschätzen bei uns. Es wurde schon immer gesagt, wir steigen ab als Letzter, das ist klar. Wir sind schon abgestiegen. So, wir kommen ja als Jäger, wir haben ja aktuell, wir haben nichts zu verlieren. Wir sind jetzt, also das habe ich ja auch mit Benny drüber gesprochen, dass die Relegation für uns mental was ganz anderes wäre wie letztes Jahr für die Hertha, weil wir haben uns dann die Relegation erkämpft und erarbeitet und wir haben uns nicht negativ dorthin entwickelt. So, du hast bei Hoffenheim zum Beispiel, die waren ja lange Zeit ganz oben, die verstehen aktuell die Welt nicht mehr und da ist einfach ein negativer Strudel, der nicht aufhört. Du hast bei Bochum, nachdem die ja die Heimspiele alle gewonnen haben, standen die ja zwischenzeitlich auch auf Platz 13. So, jetzt können die nächsten Spieltage wieder Letzter werden. Da ist auch der Trend auch moralisch, geht eher nach unten. Und bei uns hast du einfach, okay, wir haben jetzt 5 Spiele in Folge nicht verloren oder beziehungsweise 5 Spiele in Folge gepunktet. Ja, eigentlich waren wir abgeschrieben. Jetzt können wir punktgleich mit Platz 15 sein. Das ist halt alles geschenkt für uns. Deswegen glaube ich einfach da, dass wir momentan auch vom Mindset her einfach unfassbare Vorteile haben. Und genau, weil das, was du noch angesprochen hast, mit wir spielen da unten noch gegen die, das war bei mir, oder habe ich ja auf Twitter auch immer geschrieben, das ist mir bei der Bewertung von Thomas Reis ganz wichtig, dass man weiß, dass er aus seinen ersten 10 Spielen, Stuttgart war jetzt das 11., aus seinen ersten 10 Spielen waren 9 Vereine aus den Top 9. So, Das ist so eine undankbare Aufgabe. So, der hat gegen Bayern, Union, Leipzig, Freiburg, Frankfurt, Wolfsburg, Mainz, die ja jetzt auch Achter sind, Bremen und Gladbach gespielt. Das ist original Platz 1 bis 10 und Dortmund weggestrichen. Plus RTL Köln, die jetzt auf Platz 12 sind. Also das heißt, Thomas Reis hat wirklich so unfassbar viel aus der oberen Tabellenhälfte bisher gehabt und halt nichts von unten. Und deswegen fand ich es jetzt so wichtig, dass wir jetzt gezeigt haben, dass wir zumindest eine Halbzeit gegen so einen Verein, der da unten steht, definitiv spielen können. Und die auch wirklich phasenweise an die Wand gespielt haben. Und deswegen bin ich auch einfach so, ich bin wirklich sehr confident, was das Spiel gegen Bochum angeht, weil welcher Trainer könnte am besten wissen, wie Bochum spielt? Welcher Trainer
Ja.
könnte am besten wissen, gut, ne, es gibt natürlich ein paar Neuzugänge, die wir da nicht so gut kennen, auch vielleicht auch aus dem Winter, Schlotterbeck, Kunde und so. Aber trotzdem sind da Leute wie Gamboa, Riemann, Danilo Suarez im Mittelfeld, die Leute, oder auch die Flügelzange Holtmann und Asano. So, das sind Leute, die kennt Thomas Reis seit 2 Jahren oder seitdem er bei uns ist, kannte er sie oder ne, er kannte sie 2 Jahre. So, der weiß einfach ganz genau, wie die ticken. Deswegen habe ich da einfach unfassbar Hoffnung, dass er sie genau perfekt für dieses Spiel einstellt. Und dass vielleicht auch so ein bisschen dieses Thema Thomas Reis zurück zu Bochum oder an der Castroper Straße, dass da einfach dieser Druck und diese mediale Aufmerksamkeit nicht auf unser Team gerichtet ist, sondern dass die sich so ein bisschen entspannt auf dieses Spiel vorbereiten können. Der ganze Druck und alles, die ganze mediale Aufmerksamkeit auf Thomas Reis geht, ja, sie sind wieder zurück in Bochum und alle angelogen und so. Das machen ja Trainer gerne. Top-Trainer sind ja oft so, dass sie ihre Mannschaft schützen, indem sie selber so eine Sache anzetteln. Das würde ich mir wünschen, dass Thomas Reis vielleicht auch noch macht. Und dass wir dann dieses Spiel, dieses zweite Entscheidungsspiel innerhalb von einer Woche, wenn wir das für uns entscheiden, also ich will mich da nicht festlegen, weil das gibt dann nur Karma und wird mir noch um die Ohren fliegen. Aber wenn wir gewinnen gegen Bochum, sehe ich mich schon tweeten, dass wir die Klasse halten, zu 100%.
Ja,
Weil mit dem
also guck
Momentum im
mal.
Rücken ist halt dann schwierig, als Schalker daran nicht zu glauben.
Guck mal, den Punkt, den du jetzt brachtest, dass Reis den Verein und die Mannschaft so gut kennt, den habe ich bisher gar nicht beachtet. Ne? Das ist halt echt schon so ein kleiner Gamechanger. Plus diese ganze Thematik mit Reis Rückkehr und so nach Bochum. Ich kaufe ihm halt voll ab, dass ihn das, also was heißt gar nicht juckt, aber dass er halt seinen Fokus so voll bei Schalke hat so, und er mit Bochum so, also dass ihn das gar nicht juckt, was die da über ihn denken so. Und dass es eher Bochums Führungsetage plus die Fans sind, die das so anstachelt, ne? So, und ich kaufe ihm voll ab, dass er da am Samstag ganz ice cold reingehen wird und einfach seine Gedanken nur dafür spielen, mit Schalke diesen Sieg in Bochum zu holen, so. Und ach Mann, Alter, wenn ich jetzt schon wieder dran denke, Mann, dass irgendwie 13.000 Schalker so ein Kontingent für 3.000 Karten buchen wollen, oder da habe ich jetzt schon Bock drauf, ne? Weil eins ist sicher so, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist, die Schalker werden alles daran setzen, dass es zu einem ebenbürtigen Spiel wird, was auch auf den Rängen angeht. Also da kannst du mal von ausgehen. Weil, also ich habe da jetzt am Samstag oder auch am Sonntag noch so drüber nachgedacht, was ist mir eigentlich lieber? Wäre es mir lieber, ich hatte Gladbach als Vergleich gezogen, wäre es mir lieber so eine Situation in Gladbach, wo du, keine Ahnung, mehr oder weniger die graue Maus bist. Ich denke, das kann man mittlerweile sagen so. Also ich glaube nicht, dass Gladbach noch Europa erreichen wird. Du hast qualitativ einen guten Kader so, hast auch einen, kann man jetzt diskutieren, aber prinzipiell einen passablen Trainer so, aber du kommst halt nicht richtig vom Fleck so. In den Spielen, sind wir mal ehrlich, für Gladbach geht es ja nicht wirklich um was. Die werden nicht absteigen, aber die kommen jetzt auch nicht mehr großartig an Europa ran. Oder hast du halt wirklich diese Endspiele mit Schalke so, wo es halt wirklich um alles geht, aber ich würde mich halt irgendwie safe für Schalke entscheiden, so einfach aus dem Grund, man, bei uns, wenn ich ins Stadion gehe, ne, am Samstag, Alex, diese Energie, so, dass, wenn dann nach dem Sieg der Mythos da gesungen wird, so dieses Elektrisierende, das ist doch das, wofür ich Fußballfan bin, so, wofür ich ins Stadion gehe, so. Und dann habe ich vielleicht einen Verein, so, der fußballerisch jetzt echt nicht so die Sterne vom Himmel spielt, Mann, aber das, was, also, es hört sich blöd an, aber wirklich Schalke in den schlimmsten Situationen, einmal nach einem Abstieg und jetzt einmal nach Kramer, haben mir in meiner jüngsten Vergangenheit jetzt mit am meisten Bock gemacht. Also klar ist das jetzt auch Recency Bias, ne? Das spielt damit rein. Aber die Stimmung ist so geil, obwohl wir halt sportlich so weit unten stehen. Und das macht einfach extrem Bock. Also wirklich, ich habe so viel Bock auf diese Spiele. Meinetwegen kann Bochum morgen kann das Spiel sein, so weißt du, wie ich meine. Oder heute Abend hätte es sein können. So, ich habe so krass Bock drauf. Und ich glaube, das ist halt auch das Feeling, was die Mannschaft hat, ne? Also die haben so Bock drauf, sich da rauszukämpfen und es allen zu zeigen, die gesagt haben, boah, das wird nichts mehr, ihr seid zu schlecht und bla bla bla, der Kader ist nicht gut genug. Dass sich gewisse Leute auch vorher aus dem Staub gemacht haben, können wir ja gleich drüber sprechen. Ich glaube, alle zusammen, dieser gesamte Verein hat so Bock, es allen da draußen zu zeigen. Und das ist einfach das, was gerade bei mir so positive Energie auslöst, Alter. Also ich habe einfach so Bock auf Schalke und so Bock auf diesen Kader, so Bock auf diesen Trainer, so Bock auf diese Fans. Es ist wild, was ein Sieg so auslösen kann, Alter. Aber so fühlt sich doch jeder, also fast jeder Schalker, sei doch mal ehrlich. Also das ist doch einfach, ist einfach geil aktuell.
Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und du hast den Übergang ja schon richtig gut gemacht, denn heute am Montag kam die Meldung, oder schon am Sonntag hat das anscheinend Ruben Schröder, hat das Peter Knebel oh, wie heißt denn das? Sky 90, ne? Sky 90
Ja,
bestätigt.
der hat's vorher schon bei Andy Ernst bestätigt, aber ja, da hat das
Genau.
nochmal aufgegriffen.
Dass Ruben Schröder uns verlassen wird. Leipzig hat ein Angebot gemacht, das unsere Forderung vollends oder voll und ganz erfüllt hat. Und Ruben Schröder soll sogar schon ab dem 1. März anfangen. Das heißt, das ist genau in 2 Tagen. Ja, ging dann doch alles ziemlich schnell. Und wir kriegen anscheinend um die 500.000 Euro Ablöse plus sparen uns das Gehalt von 1,5 Jahren, was bei einem Sportdirektor in der Bundesliga auch nicht ganz wenig ist. Also ich glaube,
Gerade bei Schalke.
insgesamt wird es schon ein Paket von um die 2 Millionen sein, was wir uns da sparen mit Ablöse und Gehalt. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem, was für Schröder damals für einen Vertrag ja, vorgelegt haben. Und ich als einer der größten Schröder-Befürworter, Schröder-Hyper, damals auch nach dem Aufstieg, muss einfach sagen, dass ich vom einfach so eine grundsätzliche Enttäuschung spüre, weil ich mir jetzt einfach denke, man kann niemandem mehr in diesem Fußballgeschäft mehr trauen, weil das ja anscheinend alles nur aufgesetzt ist, das ist alles nur Gelaber. Und wenn am Ende die Kohle winkt oder die Möglichkeit auf Karriere, dann werden halt alle Schritte eingeleitet, um nicht mehr bei diesem Verein zu sein. Und ich glaube, dass das Problem hierbei ist einfach, dass dieses Scheitern nach oben halt stattfindet. Das hat diesen komischen Beigeschmack, dass du, erstmal haben wir ihn nicht entlassen, sondern er ist gegangen von sich aus. Plus, er wird jetzt bei einem besseren Verein unter Vertrag kommen. Das hat halt schon, das hat einfach diesen faden Beigeschmack. Dass du dir denkst, okay, der hat einfach keinen Bock auf die Situation hier gehabt und sagt sich jetzt, komm, wenn Leipzig mich jetzt will, weil da ein guter Kumpel von mir ist, dann gehe ich da jetzt hin. Kurioserweise, im Winter hat damals, wollte Gladbach damals ja schon mal einen Ersatz für Max Eberl und hat ja, daran erinnern wir uns ja vielleicht noch, an Ruben Schröder auch gebaggert, wo Ruben Schröder dann aber Nein gesagt hat. Ist natürlich auch ziemlich, ziemlich interessant, dass dann Max Eberl später bei Leipzig unterschrieben hat und dass dann jetzt Ruben Schröder zu RB Leipzig geht. Böse Zungen behaupten, dass Max Eberl damals schon gesagt hat, unterschreib lieber nicht in Gladbach, ich bin in einem halben Jahr in Leipzig, dann hole ich dich hierher. Ne? Alles natürlich nur reine Spekulation und ungünstige Zufälle, wie das beide natürlich ihr Arbeitsverhältnis beenden mussten aufgrund von also gut, bei Ruben Schröder weiß ich gar nicht, ob es bestätigt war, dass es
Das
oder
waren so
warum er gegangen
Mediengerüchte,
ist.
glaube ich. Ich glaube, er selber hat da
Genau,
gar nicht so Stellung zu
genau.
bezogen.
Ja, er selber hat noch gar nichts gesagt, da hat er ja nicht die Eier für. Aber ist halt schon, es sind alles sehr, sehr komische Zufälle, dass nach Rangnick, der ja auch damals erstmal auf Schalke aufgehört hat durch eine Krankheit und dann 8 Monate später in Leipzig war, dass es jetzt innerhalb von kürzester Zeit auch zwei Sportdirektoren auf die gleiche Art und Weise machen und natürlich alle drei nach Leipzig gegangen sind. Es kann natürlich nur ein Zufall sein, es kann aber auch eine sehr ekelhafte Arbeitsweise aus dem Osten sein, die sie ja, das weiß man ja, dass RB Leipzig nicht immer mit fairen Mitteln agiert, ja, RB Salzburg und Co. Das weiß man ja. Deswegen Aber es sind leider nur Vermutungen, man wird es ja leider nie bestätigen können. Aber wie gesagt, Rubén Schröder hat mir einfach eine krasse Illusion genommen im Fußball, dass es wirklich Leute gibt, die sich in den Verein verlieben können. Und ich werde jetzt bei jedem Spieler, deswegen bin ich auch zum Beispiel einer, der auf diese Salazar, ich liebe den Verein Sachen noch nicht so aufgesprungen ist, weil ich werde bei jedem Spieler und jedem Trainer und jedem Manager, die sowas sagen oder sowas ähnliches, werde ich mir denken, du könntest auch ein Rubén Schröder sein. Und deswegen bedanke ich mich da. Er wird es nicht hören, aber danke, Rufen S., dass du mir diese Illusion genommen hast. Grüße gehen nicht raus an dich.
Also, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich würde von diesem, also ich will dieses ganze Krankheitsthema tatsächlich nicht kommentieren, weil ich mir da einfach nicht das Recht rausnehme, so darüber zu sprechen, so wie da eine Person, um die es da geht, sich gefühlt hat, so, weil das kann man einfach von außen nicht beurteilen, so. Da bin ich einfach mal so gut und glaube sowohl einem Max Eberl als auch einem Ralf Rangnick damals, wie gesagt, von Schröder ist es ja nie bestätigt worden, dass sie vielleicht wirklich diese Gefühle hatten. Deswegen will ich mich da gar nicht zu äußern. Aber was auf jeden Fall ein Fakt ist, den jeder mit ein bisschen, der einfach ein bisschen Lebenserfahrung hat, ja, und ein bisschen den Durchblick hat, der sieht, dass definitiv zu dem Zeitpunkt, wo Schröder auf Schalke hingeschmissen hat, dass diese Tür zu Leipzig auf jeden Fall mindestens mal einen Spalt weit auf war. Das siehst du sofort. Die Freundschaft, die da Schröder mit Eberl hegt und pflegt, was du gerade gesagt hast, der Kontakt mit Gladbach, und dieses Leipzig-Gerücht, das kam ja auch relativ fix, nach dem Abgang. Also das ist ja jetzt nichts Neues gewesen, dass der da im Raum steht. Was ich mich halt frage, ist Punkt 1, hat er da wirklich eine Aufgabe bei Leipzig? Weil keine Ahnung, also ich habe so das Gefühl, das ist doch
Kaderplan habe
eigentlich
ich
Eberls.
gelesen.
Ja, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe da so das, weiß ich nicht.
Naja, also du kannst ja, hatten wir ja immer gesagt, so du konntest Schröder, ne, Trainerwahl, Arsch. So, aber wenn es um den Kader ging, haben wir ja immer gesagt, Schröder wäre der perfekte Kaderplaner. Wir haben immer gesagt,
Ja.
ey, nimm mir die Trainerentscheidung weg, lass ihn den Kader planen. Geht natürlich bei uns nicht, weil wir zu klein sind. Wir können keinen Rubén Schröder nur als Kaderplaner einstellen. Aber Leipzig kann das
Ja.
eben. Und so machen sie es jetzt. Eberl wird verhandeln anscheinend und die ganzen Trainer einstellen. Gut, im Best Case haben sie nur noch den einen. Aber, und Rubén Schröder soll im Hintergrund den Kader planen, soll auch mitentscheiden. Ja,
Ja,
aber das wird sich so ein
da
bisschen
muss ich dir recht
aufgeteilt.
geben. Ja, da muss ich dir recht geben. Da war ich jetzt ein bisschen zu eindimensional. Aber, ach Mann, guck mal, was ich auch ein bisschen blöd fand, da gab es ja so ein paar Vergleiche auch. Ja, jetzt wissen wir, wie Gladbacher sich mit Eberl fühlen. Den Vergleich würde ich jetzt ungern ziehen, weil Eberl hat halt bei Gladbach, ich glaube, sogar mehr als eine ganze Dekade geprägt. Ja,
Ja.
auch eine prägendere Figur bei Gladbach als Schröder bei uns, muss man einfach so sagen. Schröder war bei uns keine 2 Jahre, glaube ich, im Endeffekt.
Ja, mit dem Abschied gekommen, also ein Jahr und ein
Genau.
bisschen.
Genau, während, wie gesagt, Eberl bei Gladbach, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang genau, aber auf jeden Fall, glaube ich, mehr als 10 Jahre, glaube ich, fast, da dem Verein komplett ich glaube, aus der zweiten Liga noch hoch mit aufgebaut hat, bis in die Champions League. Also,
Ich gucke nebenbei mal.
der hat eine ganz andere Dynastie, eine ganz andere Legacy in Gladbach gehabt,
Ne, überleg
auch wenn
mal.
Schröder prinzipiell einen guten Job gemacht hat, zumindest mal im Zweitliga-Jahr. Was einfach das Bittere ist, ne, ist, wie du es schon sagst, ne, dieser plötzliche Abgang. Also es war ja wirklich von 0 auf 100, wo alle auch den schwarzen Peter beim Verein gesucht haben, ne, gesagt haben, ey, jetzt verpisst sich der auch noch und so, und haben nicht die Schuld bei Schröder, sondern beim Verein gesucht, einfach weil er so, brauchen wir ja nicht drum herum reden, ne? Du hast ja schon gesagt, das war schon eine nahbare Person, also man hat ihm schon viel abgekauft und ich tue mich auch schwer damit zu negieren, dass er Schalke in den Momenten vom Aufstieg und so nicht gefühlt hat. So, das würde ich ihm nicht mal absprechen. Ich glaube, das ist auch schwer, das Schau zu spielen, gerade beim Erfolg. Aber in solchen Situationen zeigt sich einfach, okay, kannst du nur die positiven Seiten von Schalke, oder wenn es einmal nicht läuft, bist du dann sofort weg. So, und da muss ich dann einfach sagen, ey, auch wenn ich nicht krass der Befürworter von Knebel bin oder so, da muss ich dann einfach sagen, ey, ganz ehrlich, er ist mit runtergegangen mit dem Abstieg, war ja schon vor dem Abstieg bei uns im Nachwuchsleistungszentrum Direktor. Hat geholfen, den Verein mit aufzubauen, so. Hat auch eine super Wintertransferperiode jetzt hingelegt. Einfach, period, ist einfach so. Hat richtig starke
Ja.
Spieler im Winter rangeholt. Auch wenn er medial echt peinliche Auftritte auch hatte, ne, muss man sagen. Aber am Ende des Tages ist er über die letzten Jahre nach dem Abstieg derjenige gewesen, der das Schiff nicht verlassen hat. So. Derjenige, der auch irgendwo die Richtung vorgegeben hat. Der halt, wo keiner den Job machen wollte, gesagt hat, ey, okay, ich übernehme das jetzt. Auch wenn der war ja auch schon angezählt, ne, durch seine Zeit beim HSV, das darf man ja nicht
Ja,
vergessen.
klar.
Also der war komplett angezählt, als es dann hieß nach dem Abstieg, yo, Knebel übernimmt das bei Schalke. Da haben sich alle ja nochmal lustig gemacht, ne? Hier Rucksack, hier und da. Aber da muss man jetzt einfach mal sagen, ey, ganz ehrlich, Peter Knebel hat richtige Eier in der Hose, Alter. Also mal komplett. So, und das ist dann einfach so, so nach der Bottomline so der Unterschied, den man dann zu Schröder ziehen muss, der vielleicht rein von der Kompetenz her ein guter Fußballfachmann ist. Ich glaube, das kann man dem auch nicht absprechen, auch wenn er auch wirklich Griffe ins Klo hatte, nicht nur mit dem Trainer, sondern auch mit zwei, drei Spielern so. Aber rein von der Menschlichkeit, was auf Schalke passt, kann man dann, glaube ich, sagen, ey, ganz ehrlich, da kann ich dann auch drauf verzichten, weil das brauchst du dann auf Schalke auch nicht und solche Leute willst du dann auf Schalke auch nicht haben. Und dasselbe denkt man, glaube ich, in Gladbach jetzt über Eber, weil was da passiert, ist einfach, dass ein Mann über, ich weiß jetzt nicht, ob du in der Zwischenzeit nachgeguckt hast, aber ich sage jetzt einfach mal ungefähr 10 Jahre, eine andere Rolle gespielt hat, als er es jetzt tut. Entweder hat er damals geschauspielert oder er schauspielert jetzt oder er hat einfach ganz komischen Charakterzüge entwickelt. Aber das, was Eberl heute ist bei Leipzig, das ist ja überhaupt nicht vereinbar mit dem, was Eberl in Gladbach war. Also 0,0, 0,0. Der war ja einer der größten Kritiker damals. Der hat ja das Maul mit am meisten aufgerissen gegen die
Na,
Praktiken
das,
da.
genau, und das ist das, was mich so verwundert. Weil er
Ja.
redet, er hat doch mal, er hat mal Leipzig dafür kritisiert, dass sie Spieler aus Salzburg holen. Und jetzt haben sie vor 2 Tagen oder heute sogar diesen Seiwald aus Salzburg geholt. Also, wie scheinheilig und wie widersprüchlich kann ein Mensch denn sein? Das ist ja geisteskrank. By the way, Max Eberl im Verein seit 25 Jahren. Der hat
Krank,
98,
Alter.
99 als Spieler dahin gewechselt, Karriere dort beendet nach 7 Jahren und direkt in Nachwuchskoordinator 2004, 2005 bis 2021. Also
Ja.
23, 24 Jahre in Gladbach gewesen. Und keine Ahnung, also das ist das Ding. Max Eberl ist nochmal eine Stufe drüber, nochmal 2 Stufen drüber, auch wegen den ganzen Aussagen gegen Leipzig und Co. Max Eberl ist nochmal wirklich. Max Eberl ist wirklich. Das klingt jetzt so übertrieben und das soll man nicht zu ernst nehmen, aber Max Eberl ist für mich aus Fußballsicht wirklich der Feind.
Ja.
Max Eberl ist wirklich der Feind. Max Eberl ist dieses neue Bild, dieses neue Feindbild, was ich mir jetzt einfach gesetzt habe, was ich bei Hoffenheim mit Hopp mal hatte oder was man bei anderen Vereinen mit Mateschütz und so, das ist jetzt Max Eberl. Dieser Mann ist wirklich, er ist einfach das Böse. Er ist einfach das Böse.
Geil.
Und deswegen, so das mit Schröder zu vergleichen, da kann man nicht, weil Schröder hat sich nie, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, gegen Leipzig geäußert und war, wie du gesagt hast, ja auch nicht so lange bei uns, dass man sagen muss, ey, der ist Schalker durch und durch. Keine Ahnung. Ich habe mich halt mit ihm identifizieren können und er hat halt mein Vertrauen gebrochen. Aber Max Eberl ist nochmal. Kennst du dieses Video von Manuelsen? Ganz oben
Ja,
ist er.
mit
Dann
Sicherheit.
kommt Lichtjahre nix und dann kommt Hitler. Kennst du das?
Ja,
Kennst du das? Das
klar,
müsste man mit Max Eberl mal machen. So fühle ich mich.
boah, geil,
Ohne
Alter, was eine
Scheiß.
Qualitätsfolge. Nee, aber hier kann ich voll nachvollziehen. Also keine Ahnung, irgendwo ist mir Leipzig am Ende zu egal, dass ich jetzt diesen krassen Fokus irgendwie auf Eberl habe, so. Aber ja, ich kann mir auch nichts, also ich kann mir nichts, wenn ich sehe Interview Eberl, ich kann nicht draufklicken, ich kann die Stimme nicht hören, ich kann mir, weil dann zieht sich in mir alles zusammen so und das Gleiche wird mit Schröder sein, auch wenn er wahrscheinlich nicht so krass in den Medien auftreten wird. Ja, am Ende des Tages bin ich auch ganz ehrlich, so krass schockiert oder getroffen hat es mich am Ende nicht mal, weil ich fast schon mit gerechnet habe, es hat sich ja irgendwo angebahnt. Am Ende des Tages, ganz ehrlich, scheiße ich auf Ruben Schröder, Alter. Weil am Ende des Tages zählt es, dass wir die Klasse halten. Und ganz ehrlich, wenn wir nach der Aktion, wo der uns Kramer rangeholt hat, und mitten in der Saison sich verpisst hat, Alter, wenn wir dann jetzt die Klasse noch halten, Alter, ganz ehrlich, dann ist das nicht nur ein Erfolg für Schalke, sondern es ist auch ein Statement gegen Ruben Schröder, was der sich da erlaubt hat, Alter. Deswegen, ich nimm's, ich versuche es als Motivation zu sehen, so, weil, wie gesagt, am Ende des Tages ist mir Ruben Schröder im Vergleich zu all dem, was auf Schalke passiert, so egal, dass ich es halt einfach hinnehme. Weil mir fehlt auch ein bisschen jetzt der Frust, dass ich sagen kann, okay, Ruben Schröder hebt Leipzig jetzt auf ein ganz anderes Niveau, weil, weiß ich nicht, also, ich glaube, also Leipzig macht ja so oder so schon einen guten Job in dem Sinne, dass sie halt einfach einen guten Kader haben, mit welchen Mitteln die den zusammenzuschustern, das steht auf einem anderen Blatt, klar, aber faktisch haben die gute Spieler im Kader und eine gute Philosophie im Verein, was das Spielen vom Fußball angeht. Ich denke, da sind sie alle einig. Aber das jetzt auf dieses krass neue Niveau hebt, das wage ich aktuell noch zu bezweifeln, weil
Ja.
ich glaube, so krass an der Kaderzusammenstellung wird sich bei Leipzig jetzt nicht so viel ändern. Also, keine Ahnung, Leimer wird jetzt der nächste große Abgang sein. Mit Nkunku natürlich.
Kuckuck,
Das sind die beiden.
Guardiola,
Guardiola kann ich mir sogar vorstellen, dass er noch eine Saison dranhängt. Aber das sind natürlich
ja.
die Positionen, die es jetzt zu ersetzen gilt. Ansonsten, das ist ja der Unterschied zu Schalke, was er bei Schalke gemacht hat. Da musste er ja wirklich von Grund auf erstmal ein Gerüst schaffen. Wobei man da ja sogar sagen kann, hier Knebel hat ja selber noch Palzer und Terodde rangeholt, die ja mit
Und Danny
sehr, sehr
DeGroot.
große. Genau, und Lazar, die ja andere Line. Eigentlich die Main-Stützen waren im Aufstiegskader. So, und das hat er jetzt bei Leipzig ja nicht. Also, er muss ja wirklich nur punktuell den Kader verstärken oder halt die Schlüsselspieler ersetzen, wo man jetzt das Grundgerüst schon lange stehen hat und auch noch lange stehen bleiben wird. Also, wenn du dir da das Alter von den Spielern anguckst, da ist ja jetzt keiner bei, weiß nicht, wie alt Gulaschi ist, aber wo du jetzt ja. Innerhalb der nächsten Zukunft sagst, okay, da müssen wir jetzt mehrere Grundgerüste und Eckpfeiler ändern. Das sehe ich ja bei Leipzig nicht. Deswegen, weiß ich nicht, da habe ich so ein paar Fragezeichen, inwiefern er da wirklich sich beweisen kann und seine Kompetenzen da für Leipzig gewinnbringend führen kann. Aber das soll mir im Endeffekt auch egal sein. Wie gesagt, am Ende des Tages ist Schröder jetzt bei Leipzig so. Da soll er meinetwegen glücklich werden, Alter. Ich bin froh mit Schalke und bin auch froh, dass Schalke jetzt so ein Charakter losgeworden ist, halt da.
Ja, du sagst, dass das mit der Motivation ist schon richtig. Wie gesagt, also ich bin ja in den Ostduellen oder wenn wir im Osten spielen, bin ich ja da und wir spielen am letzten Spieltag in Leipzig. Und keine Ahnung, Best Case ist, wir machen da den Klassenerhalt klar, versauen Leipzig die Champions League oder so und es gibt ein richtig schönes Plakat gegen Ruben S. Das würde mich giftig anschieben. Das wäre dann wahrscheinlich die beste Bundesliga-Saison meines Lebens. Wenn ich dann auch schön live dabei bin, aber ja, ich habe auch eigentlich, also nach der Folge will ich auch gar nicht über den Typen mehr reden oder dem irgendwie Aufmerksamkeit schenken, weil, keine Ahnung, die wird er genug kriegen. Ja, wollen wir noch sagen, kurz, wir sind ja knapp an der Stundenmarke, ob wir kurz nochmal tippen wollen, wie das Spiel gegen Bochum ausgeht, ob du da.
Ja, klar, machen wir. Ich muss mir ganz kurz den Spielplan mal aufmachen, weil dann können wir ganz, ganz ehrlich, dann lass uns kurz den gesamten Spielplan durchgehen, Alter.
Ah,
Dann weiß
genau,
ich, wo wir
wir
hin
tippen
sind.
das ganz okay. Warte mal.
Gehst du Tabelle
Bundesliga.
durch? Tabelle, den Spieltag meine ich natürlich.
Ja, warte. So. Wir haben Spieltag 23 und der startet mit dem Topspiel am Freitag. Dortmund gegen Leipzig.
2 zu 2.
Boah, ich sag tatsächlich, der Run geht weiter. Dortmund gewinnt 3 zu 2.
Soll mir recht
Dann
sein.
haben wir Union gegen Köln, da fange ich an. Es wird ein absolutes Dreckspiel und am Ende gewinnt Union, man kennt sie, 1-0 durch den Standard.
Ja, das hätte ich jetzt ähnlich getippt. Also ich glaube nicht, dass Köln auswärts in Union gewinnt. Dafür sind die aktuell einfach zu schlecht. Boah, ich sag mal was anderes. Ich glaube, es wird ein 0 zu 0.
Eieiei. Okay, dann haben wir Gladbach gegen Freiburg.
Gewinn Freiburg 3 zu 1.
Ei. Ich sage tatsächlich ein klares 2 zu 0 für Freiburg. Ja, moin, klares 2-0, man kennt's. Augsburg gegen Bremen. Die Augsburger sind nicht so gut in Form. Bremen ist gut in Form. Augsburg ist heimstark. 1-1.
Boah, da traue ich Augsburg irgendwie zu gewinnen, bin ich ehrlich. Aber Füllkrug macht mindestens einen. Ja, komm, ich sag 2-1 Augsburg.
Dann haben
Ich
wir
wünsche mir, dass
das.
Bremen gewinnt, aber keine
Ja,
Ahnung, irgendwie
richtig.
Augsburg zu Hause ist Mit das Ekelhafteste, was es gibt.
Genau, dann haben wir eine sehr wichtige Partie für uns im Abstiegskampf. Wir haben Mainz gegen Hoffenheim. Und natürlich erstmal, weil ich es hoffe und zweitens, weil ich es glaube, tippe ich hier auf ein 2:1 für Mainz.
Mainz gewinnt das 3-0.
Eieiei, okay.
Svenssons Mannschaft ist einfach, das ist gerade so ein kleiner Hype-Train in Mainz. So, keine Ahnung, die sind aktuell auf dem Vormarsch.
Drei Spiele in Folge gewonnen.
Genau, die sind ja auch nah an Europa, ne? Hier 32 Punkte mit einem Sieg. Ja, könnten auf jeden Fall noch die, wie heißt es, Conference League erreichen. Glaub die gewinnen das relativ klar. Hoffenheim auch einfach zu unsicher aktuell. Also keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt nach dem Auftritt gegen Dortmund, wo du nicht mal einen Punkt mitnimmst, da jetzt irgendwie positive Energie ziehen. Irgendwie glaube ich da nicht dran.
Ja, wird schwierig. So, dann natürlich der Main Focus. Watchalong übrigens auch wieder auf Twitch natürlich. Gerne vorbeischauen. Bochum gegen Schalke. Boah, schwierig.
Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Ralf Fährmann jetzt nicht mehr nochmal so einen Klops haut. Deswegen glaube ich daran, dass wir die 0 halten. Und ich glaube, dass wir das Spiel 2-0 gewinnen.
Also Tordifferenz bleibt bei mir auch gleich. Nur ich sage, es wird ein 3-1. Denn die Kopfballstärke von Hofmann, die werden wir mit Yoshida nicht decken können. Na, der wird da einmal durchbrechen. Ich glaube aber, wir gewinnen 3-1 und die Tore machen sogar Frei, Drexler und Salazar, würde ich sogar, wenn ich das noch dazu sage, sage ich sogar, dass, also die vier mit Hofmann, die werden treffen.
Da lehnt sich jemand weit aus dem Fenster.
Ja, dann haben wir das Topspiel, das vermeintliche Topspiel, Stuttgart gegen München und da muss ich wieder vorlegen, Sosa ist gesperrt und wir haben gesehen, Sosa war der mit Abstand Beste bei Stuttgart, deswegen hoffe ich und denke ich, dass die Bayern auch da sich nicht lumpen lassen und das Ding mit nicht so souverän, aber 2-0 gewinnen.
Ja, ich hoffe halt einfach, ich glaube, danach spielen die Champions League das Rückspiel gegen Paris. Ich hoffe, dass sie nicht auf Halbgas fahren. Aber im Normalfall muss Bayern das gegen Stuttgart gewinnen, auch weil du in der Bundesliga als Bayern jetzt auch nicht pennen kannst, weil Dortmund dir einfach komplett im Nacken sitzt. Ja, komm, Bayern, ganz ehrlich, Bayern gewinnt das 2-0.
Dann haben wir noch den Sonntagsspieltag, auch eine wichtige Partie für uns, Leverkusen gegen Hertha. Ich glaube, du musst vorlegen, ne? Ja,
ja, habe ich ja schon gesagt in der Folge, das ist so ein Spiel, wo auf dem Papier Leverkusen natürlich stärker ist und gewinnen sollte, aber das ist so ein Spiel, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Hertha sich da was ergaunert. Ich glaube, das Spiel geht 1-1 aus.
Ja, ich glaube, je nachdem, ich weiß nicht, ob Euroleague davor oder danach ist. Ich hoffe
danach,
nicht.
Danach.
Dann sind Diaby und Frimpong im Saft. Und wenn die gegen Plattenhardt spielen, dann wird es ein richtig ekelhaftes 3-0 für die Hertha. Und es wird der erste Dämpfer für auch Sandro Schwarz und sein neues System. Also der richtig dolle Dämpfer.
Ich wollte gerade sagen, der hat ja schon ein paar Dämpfer überlebt.
Naja, der hat, die haben ja gegen Dortmund 4-1 zwar verloren, aber da waren sie gut. Hier glaube ich aber, dass sie dann gar nichts holen werden und auch dementsprechend spielen werden. Und dann einfach noch das letzte Spiel, was völlig uninteressant für uns ist, Wolfsburg gegen Frankfurt. Da sage ich einfach 3-2 Frankfurt, wird ein Spektakel. Die Frankfurter Eintracht gewinnt auch mal wieder in der Bundesliga.
Boah, das Spiel ist natürlich für uns uninteressant, aber finde ich auch extrem schwer zu predicten. Ich muss sagen, ich bin gar blöd. Nee, Wolfsburg hat zwar in Köln gewonnen, genau, 2-0.
Ja, die sind beide, ist eine sehr so, komische ist für Form.
Die, ist für die sogar ein sehr wichtiges Spiel, ne? Frankfurt 6. mit 38, ja. Wolfsburg 7. mit 33. Wenn Wolfsburg das gewinnt, sind die nochmal nah dran an der Euroleague. Boah.
Definitiv.
Boah, aber Kolumuani, war der jetzt verletzt gegen Leipzig?
Nein, der hat gespielt. Leider, der hat gespielt.
Okay, nee, dann muss ich auf Frankfurt setzen, keine Ahnung. Kolumuani einfach Gamechanger.
Ja. So, dann haben wir das Tippspiel durch.
Sorry, jetzt ich habe nur gesagt, Frankfurt gewinnt. Ich meine natürlich.
Ah, perfekt.
2-1, Alter, komm.
Wichtig und richtig. Dann haben wir unsere Tipps. Ich sehe schon, dass da einige Misses bei sein werden.
Findest du? Ich finde alle Tipps mehr als adäquat.
Du kennst es doch aber. Also ich meine,
da ist ja jetzt auch nicht. Also wir haben ja jetzt nicht nur die Favoriten getippt. Wie gesagt, Hertha
hat
gegen Leverkusen zugetraut und so.
Aber welcher Platz bist du in der Kick-Tipp-Gruppe?
Ich mach gar nicht mit.
Ja, siehst du. Weil das Ding ist, ich bin zum Beispiel von allen Aktiven, glaube ich, Vorletzter. Ich bin Vorletzter. Und zum Beispiel der gute Benno ist einfach mit 40 Punkten vor mir. Ja, der ist Erster.
Das kennt man doch. Also ich weiß noch damals in der Schule, wo man Kick-Tipp mit der ganzen Stufe oder Klasse teilweise gemacht hat. Da weiß ich noch, wie in 2014... Da hat irgendein Mädchen, was gefühlt nicht ein Spiel gesehen hat und keine Ahnung von Fußball hat, hat gewonnen, weil das sind
Ja.
immer die, die gewinnen. Die, die am wenigsten
Genau.
Ahnung haben, geile Spiele gucken oder
Deswegen sage
einfach
ich
immer
ja,
reintippen, die gewinnen immer.
es ist alles legitim, was wir getippt haben. Und dann wird auf einmal Stuttgart wird einen Punkt holen. Hoffenheim gewinnt auf einmal. Natürlich gewinnt dann Köln auch bei Union, so die erste Mannschaft, die das geschafft hat, außer Bayern. Weißt du, das sind dann alles so Sachen, die werden dann alle passieren.
Sollen sie machen, Alex, solange wir gegen Bochum gewinnen, ist mir das
Solange wir
relativ
gegen Bochum
egal.
gewinnen, sage ich auch, alles egal. Und damit, ich denke mal, das sind schöne Abschiedsworte, verabschieden wir uns.
Yes.
Knapp, also, oder sogar genau 1 Stunde. Passt, ist eine super Folge für den Arbeitsweg. Wir bedanken
Cringe, wer
uns.
kein Homeoffice machen kann.
True. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste, oder wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, wir sehen uns im Watchlong. Das ist wichtig.
Yes, schaut vorbei.
Genau, schaut vorbei. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Ja. Hype aufs Wochenende wird von Tag zu Tag höher. Und ja, dann kannst du dann noch deine Abschiedsworte sagen. Ich hau schon mal, ich sag schon mal, haut rein und ciao.
Ja, meine Abschiedsworte lauten wie folgt. Lieber Bennett, du, der die Folge auch schneiden wird. Davy Selke steht weiterhin bei 0 Toren in der Rückrunde und hat gegen Wolfsburg so die ein oder
Ups.
andere Chance versemmelt. Ich freue mich sehr auf deine Spende an Schalke hilft am Ende der Saison. Liebe Grüße!